Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns unter den Predigttext, der sich heute in Jesaja Kapitel 5 wiederfindet. Wir machen also Fortsetzungen unserer Reihe aus dem Buch Jesaja und kommen heute zum Kapitel 5. Die Predigt wird sich auf die ersten 7 Verse konzentrieren, aber ich lese uns das ganze Kapitel bis Vers 30. Jesaja Kapitel 5. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden. Und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Augen, spricht der Herr der Herrscharen, fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn 10 Joch Weinberge werden nur ein Bad geben und ein Homer Samen nur ein Eva erzielen. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft, aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen. Und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt all ihrem Getümmel und wer in ihr frohlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt. Und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden. Aber der Herr der Herrscharen wird erhaben sein im Gericht. Und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und Lämmer werden weiden auf ihrem Weideplatz. Und Fremde sich nähren in den verwüsteten Fluren der Fetten. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagen seilen. Die sagen, er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Der Ratschluss des heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Wehe denen, die Böses tun, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen, Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen, denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verachtet. Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt, und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, dass die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Und er wird für die Heiden in der Ferne ein Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen, und siehe, es wird schnell und eilends kommen. Unter ihnen ist kein Müder und kein Strauchelnder, keiner schlummert und keiner schläft. Keinem geht der Gurt seiner Lenden auf, keinem zerreißt ein Riemen seiner Schuhe. Seine Pfeile sind geschärft und alle seine Bogen gespannt. Die Hufe seiner Rosse sind wie Kieselsteine anzusehen und seine Wagenräder wie ein Sturmwind. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwin. Es brüllt wie die Junglöwen. Es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit, und kein Retter ist da. Und es wird über sie brausen an jenem Tag wie Meeresbrausen. Man schaut aber zur Erde und siehe, so ist da dichte Finsternis. Auch das Licht wird durch ihr Gewölk verdunkelt. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wer sich noch an die vorige Predigt erinnert, aus den Kapiteln 3 und 4, da hatte ich ganz am Anfang darauf hingewiesen, dass wir in unserer Reihe bisher im Grunde jedes Mal das Gleiche gehört hatten. Immer das Gleiche. Zwei Dinge: Gericht und Erlösung. Gott der Herr kommt durch den Mund Jesajas zu seinem Volk. Er hält ihnen ihre Sünden vor Augen. Er kündigt ihnen ein furchtbares Gericht an. Aber er verheißt zugleich denen, die sich vom falschen Weg abwenden, die im Glauben ausharren, durch dasselbe Gericht eine herrliche Erlösung. Wenn man sich das so alles durchliest und das mal überdenkt, dann ist es doch eigentlich erstaunlich. Erstaunlich ist es, wie unablässig der Herr sich um sein Volk bemüht. Denn wie viele Jahrhunderte hatten sie ihm nun schon den Rücken zugekehrt? Wie viele Sünden hatten sie aufgehäuft? Wie sehr hatten sie sich in Gottlosigkeit und Götzendienst verstrickt? Und doch ist das Wort Gottes immer noch bei ihnen. Immer noch hören sie durch die Propheten Gottes Wort, das auf der einen Seite ermahnt und droht, wo auf der anderen Seite verheißt und tröstet. Ja, da möchte man noch ausrufen: Was für ein Vorrecht! Und genau das war es auch. Ein Vorrecht, das zu jener Zeit kein anderes Volk hatte. Und wir wollen heute anhand des Predigtextes in den ersten 7 Versen des Kapitels noch einmal ganz besonders erkennen, wie sehr Gott sein Volk umsorgt. Dann aber auch, wie das Volk auf diese Fürsorge antwortet. Und dann, was die Folgen dieser Antwort sind. Die Predigt soll unter dem Titel stehen: Gottes Gericht über den Weinberg Israel. Und wie eben angedeutet, will ich sie in 3 Punkte gliedern. Erster Punkt, Gottes Fürsorge für den Weinberg. Zweiter Punkt, die schlechten Früchte des Weinbergs. Und dann im dritten und letzten Punkt, das Gericht über den Weinberg. Die Fürsorge, die Früchte und das Gericht. Unser Abschnitt beginnt mit geradezu poetischen Worten. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Ein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Also wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, jetzt fängt das Hohelied an. Ein Lied über Liebe und Treue und Gnade. Aber je weiter wir lesen, desto mehr verschwindet der schöne erste Eindruck. Es wächst die Erkenntnis, dass hier keineswegs ein Lied über die Liebe angestimmt wird, sondern eines über Gericht. Das Kapitel 5 ist von Anfang bis Ende ein Lied des Gerichts. Ein Lied voll Trauer und Zorn über Gottes verdorbenen Weinberg. Der Geliebte, von dem Jesaja hier redet, ist natürlich niemand anderes als Gott selbst. Jesajas Gott. Der Gott, den Jesaja liebt mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, mit allen Kräften. Dieser Gott ist der Eigentümer eines Weinbergs. Und der Weinberg ist das Volk Israel oder Juda zur Zeit Jesajas. Das wird uns in Vers 7 deutlich gesagt, wo es ja heißt, das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen. Israel ist der Weinberg und der Herr der Herrscharen ist der Eigentümer. In der Bibel wird für das Volk Gottes an mehreren Stellen das Bild des Weins verwendet. Etwa in Psalm 80 lesen wir die bekannte Aussage, einen Weinstock hast du, also Gott, aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Ein Hinweis auf die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten und ihren Einzug und ihre Festigung im verheißenen Land Kanaan. Oder Jeremia 2. Ich hatte dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Hesekiel 19. Deine Mutter war wie du, ein Weinstock, an Wassern gepflanzt. Und denken wir auch an die Erwähnungen im Neuen Testament. Denken wir an das Gleichnis von den Weingärtnern in Matthäus 21 und dann vor allem auch an das Ich Bin-Wort des Herrn Jesus Christus. Ich bin der wahre Weinstock in Johannes 15. Wir haben es also hier mit einem Bild für das Volk Gottes zu tun. Und zwar mit einem Bild für das Volk Gottes aller Zeiten, in dem nämlich Jesus in Johannes 15 das Bild aus dem Alten Testament aufgreift und auf sich bezieht, macht er deutlich, dass er gegenüber dem Alten Bund kein neuer Weinstock ist, sondern vielmehr die Erfüllung des Weinstocks aus dem Alten Bund. Ein Weinstock. Eine Kirche, im Alten wie im Neuen Bund, wenn auch natürlich eine Kirche in verschiedenen Gestalten. Und damit schauen wir uns mal genauer an, wie das eben erläuterte Bild im Text ausgemalt wird. Nicht umsonst ist in dem Abschnitt von einem Weinberg die Rede. Denn es geht hier nicht nur um das Volk Gottes als solches, das seine Grundlage in seiner Erwählung in dem wahren Weinstock Jesus Christus hat, sondern es geht hier vor allem um die Fürsorge, die Gott seinem Volk zuteilwerden lässt. Denn ein bloßer Weinstock oder Reben als solche wären zunächst mal nutzlos. Ohne die richtige Umgebung können sie keine guten Trauben hervorbringen. Darum setzt der Herr die edlen Reben, wie es in Vers 2 heißt, in einen Weinberg. Und er macht sich dabei sehr viel Mühe. Er wählt einen fruchtbaren Hügel, gräbt ihn um, er entfernt die Steine, baut einen Wachturm, um Räuber fernzuhalten, baut eine Kelter, also eine Weinpresse, um die Trauben zu verarbeiten. Ja, erkennen wir hierin nicht die große Fürsorge, die der Herr durch alle Jahrhunderte hindurch für sein Volk Israel aufgewendet hat? Er hatte sie, die Nachkommenschaft Abrahams, aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit und in ein gutes und weites Land geführt, in das Land, das von Milch und Honig fließt, wie es in 2. Mose 3 angekündigt wurde. Er hatte sie zu einer einzigartigen Nation gemacht, hatte ihnen Propheten, Priester und Könige gegeben, sein Gesetz, seine Ordnungen und Satzungen. Er hatte ihre Feinde in die Flucht geschlagen, hatte ihren Wohlstand gemehrt und war während dieser ganzen Zeit, zunächst in der Stiftshütte und dann im Tempel in Jerusalem, in ihrer Mitte. Und darum spricht Vers 7 auch von dem Weinberg als dem Haus Israel. Einem Haus mit allem, was dazugehört. Natürlich verstehen wir, dass diese große Sorge, Fürsorge, kein Selbstzweck war. Es ging nicht darum, dass dort ein Volk in einem Land sitzen soll. Wenn ein Weingärtner ein Weinberg bereitet, wenn er den Wein einpflanzt, welche Absicht hat er dann? Nun, er möchte Weintrauben ernten. Er möchte aus den Trauben guten Wein herstellen. Das ist sein Ziel. Und genauso war auch Israel dazu bestimmt, Früchte hervorzubringen. Und welche Früchte? Nun, als edle Reben. Als Reben, die ihren eigentlichen Ursprung nicht im Irdischen, sondern in der Verheißung hatten, in Christus hatten, die damit keine weltlichen, sondern geistliche Reben sind, die sollen auch geistliche Früchte bringen. Sie sollen Gott lieben, sie sollen ihn ehren, sie sollen die Gemeinschaft mit ihm suchen. Sie sollen sein Lob und sein Werk verkündigen und sich in ihrem ganzen Leben, in ihrem Verhalten, in ihrem Charakter, in ihrem Auftreten als seine dankbaren Kinder zeigen. Diese geistlichen Früchte erwartet der Herr von seinem Volk. Und darum haben wir auch die Mittel, mit denen er sein Volk umsorgt, vor allem geistlich zu deuten. Der fruchtbare und sorgfältig vorbereitete Hügel stellt nicht nur das gute Land Kanaan dar, sondern die ganze Art und Weise, wie Israel in Gottes Gnadenbund eingebettet war. Wie es von Generation zu Generation von Gottes Gnade umhüllt war. Der Wachturm, die Mauer, der Zaun, die symbolisieren nicht nur Schutz, militärischen Schutz der Nation, sondern die stehen auch für die Grenzen, die Gott seinem Volk in seiner Liebe setzt. Hier haben wir vor allem an das Gesetz zu denken. Das Gesetz, das ihnen ihre Sünden aufzeigt, das sie zu einem Leben in Gehorsam und Heiligkeit anspornen sollte. Alles das dient dem geistlichen Wachstum der Gemeinde. Und das Gleiche gilt natürlich auch heute. Alles, was wir hier haben, dient dazu, uns zu einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott zuzurüsten. Zu einem Leben, das Gott gefällt und ihm die Ehre gibt. Denn dafür müssen wir beständig unterrichtet, belehrt, ermahnt, zurechtgewiesen und auch getröstet werden. Zu diesem Zweck haben wir Gottes Wort in der Predigt, in den Bibelstunden, in den verschiedenen Kreisen. Dazu haben wir auch die Sakramente. Dazu haben wir alle Dienste, die in der Gemeinde verrichtet werden. Dazu haben wir auch, wenn es nötig werden sollte, das Mittel der Gemeindezucht. Das alles und noch viel mehr sind Mittel der Fürsorge Gottes. Der Fürsorge Gottes für uns mit dem Ziel, dass wir reiche und gute Früchte bringen. Ja, nach allem, was wir nun gehört haben, könnten wir doch meinen, ja, jetzt braucht sich der Weinbauer doch bloß noch zurücklehnen und auf die Früchte seiner guten Arbeit warten. Nach allem, was er getan hat, nach aller Sorgfalt, die er für seinen Weinberg aufgewendet hat, was soll da noch schiefgehen? Und da lesen wir dann auch zu Recht im Vers 2, er hoffte, dass der Weinberg gute Trauben brächte. Damit sind wir beim zweiten Teil der Predigt angelangt. Denn das Ergebnis, was am Ende zu sehen ist, ist ein anderes. Und dieses Ergebnis ist nicht nur erstaunlich, es ist geradezu erschreckend. Der Weinberg liefert Trauben. Ja, er liefert. Allerdings keine guten Trauben, sondern schlechte. Und wenn man es hier an dieser Stelle den Text mal ganz wörtlich nimmt, dann ist die Rede von stinkenden Trauben. Die edlen Reben, die so umsorgt wurden, bringen schlechte, stinkende Trauben hervor. Die geistlichen Früchte, die Israel hervorbringt, sind vom Gestank der Sünde und des Todes umweht. In Vers 7 lesen wir, welcher Gegensatz sich auftut. Er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Und in den nachfolgenden Versen werden im Rahmen von Weherufen einige Sünden genannt. Vers 8 etwa Gier. Vers 11 Raubsucht, Vers 18, Blasphemie, Vers 20, Rechtsverdrehung, Vers 21, Hochmut und nochmal alles zusammen ab Vers 22. Was ist an diesen Sünden so schlimm? War Israel etwa das einzige Volk, das diese Sünden beging? Sicher nicht. Aber in einem unterschied sich Israel von allen Völkern. Sie waren Gottes Weinberg. Sie standen unter seiner Fürsorge. Aber sie traten das alles in den Schmutz. Und das ist eine Sünde, die nur die Kirche begehen kann. Denn die Heiden besitzen diese göttlichen Gnadenerweise ja gar nicht. Israel hatte sie. Aber was taten sie damit? Sie hatten das Wort Gottes, die Offenbarung seines Willens und seiner Verheißungen. Was taten sie damit? Sie verachteten und verwarfen das Wort. Sie hatten die Propheten, die sie ermahnten, die ihnen die herrlichen Verheißungen Gottes vor Augen malten. Was taten sie mit ihnen? Sie töteten sie. Sie hatten den Tempel, den einzigen Ort, an dem Gott Gemeinschaft mit Menschen haben wollte. Was machten sie damit? Sie verunreinigten ihn und stellten ihre Götzenbilder darin auf. Ja, die heidnischen Nachbarvölker, die hatten alle ihre Götter. Jedes seine eigenen. Es wäre doch den Ägyptern nie eingefallen, die Götter der Philister anzubeten. Aber Israel übernahm alles. Und ein ganzes Heer von Götzen verstellte den Blick auf den einen, den wahren Gott, der sich doch ihnen und nur ihnen zugeneigt hatte. Wie ist das zu erklären? Ist es wirklich möglich, dass auf dem ganzen Weinberg keine einzige gute Traube gefunden wurde? Dass alle vom Herrn abgefallen waren und jetzt in ihren Sünden vor sich hinfaulten? War denn aus keiner einzigen der guten, edlen Reben etwas Gutes hervorgekommen? Das ist doch undenkbar, oder? Und wir haben bei vorigen Gelegenheiten auch schon gesehen, dass es nicht so ist. Durch alle Zeiten hat sich der Herr einen Überrest bewahrt. Aber warum kann er dann hier trotzdem so radikal, so absolut mit seinem Volk ins Gericht gehen? Wir müssen verstehen, wie das Volk Gottes hier redet. Und übrigens nicht nur hier. Das Wort Gottes redet von dem Volk. Es betrachtet das Volk als Einheit. Es beurteilt nicht jeden Einzelnen, sondern spricht vom Haus Israel als Ganzen. Wenn wir uns mal in diesem Zusammenhang an das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut erinnern. Da haben wir zunächst mal ein Weizenfeld. Und egal wie viel Unkraut auf diesem Feld wächst, es bleibt ausdrücklich ein Weizenfeld. Es wird nicht zu einem Unkrautfeld. Es bleibt dem Zweck nach immer ein Weizenfeld und als solches wird es angesprochen. Und so ist es auch hier. Der Herr redet von seinem Volk Israel. Er redet von einem guten Weinstock, von edlen Reben. Und von diesen darf er gute Trauben erwarten. So wie der Ackerbauer von einem Weizenfeld guten Weizen erwarten darf. Und er tut alles, was dafür nötig ist. Und dem ganzen Weinberg, dem ganzen, kommt diese Fürsorge zugute. Darum finden wir in Vers 4 diese doch eigentlich rhetorische Frage: Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Und auch wenn es vielleicht so klingt, aber in diesen Worten schwingt nicht etwa Enttäuschung mit. Nein, Gott kann nicht enttäuscht sein. Vielmehr hält er seinem Volk hier den Spiegel vor Augen. Er zeigt auf, wie tief der Abgrund der Sünde ist, der sich zwischen ihnen und ihm auftut. Er zeigt, wie verdorben sie in sich selbst sind. Und vor allem macht er ihnen eins klar, dass sie ohne jede Entschuldigung sind. Sie hatten alles, aber die Früchte sprechen gegen sie. Ja, was bleibt dem Herrn des Weinberges da noch zu tun? Das gottlose Israel hatte sich schuldig gemacht. Es hatte Gottes Güte verworfen, seine Gnadenmittel verachtet, sein Wort mit Füßen getreten, seine Propheten gesteinigt. Die Fürsorge und Pflege, die der Herr ihnen zuteil werden ließ, nahmen sie nicht an. Und damit verwarfen sie den, auf den doch alle diese Dinge hindeuteten. Sie verwarfen Christus und sein Reich. Ein Weinberg, der keine guten Trauben bringt, der nützt niemandem etwas. Und so ist das Ende unausweichlich. Und damit sind wir schon mitten im dritten Teil der Predigt. Denn über den Weinberg bricht das Gericht herein. Der Weinberg wird zerstört. Die Zäune werden eingerissen, die Reben zertrampelt, die Kelter zerschlagen. Und wenn wir uns daran erinnern, was alle diese Dinge zu bedeuten hatten, nicht der ganze Weinberg mit all seinen Einrichtungen ist ein Bild für die Nation Israels, wie sie sich im Land Kanaan darstellt. alle äußerlichen Institutionen, das Staatswesen, das Königtum, der Tempel mitsamt dem Tempeldienst und den Priestern, das Prophetenamt, die Satzungen und Ordnungen, ja auch das Land selbst mit den Städten und Siedlungen und sogar das Volk als geeinte Nation, das alles geht unter. Das alles gibt Gott in die Hände der fremden Mächte, der Assyrer, der Babylonier, der Römer. Und es wird keine Gnade, kein Aufschub und kein Zurückgeben. Der Weinberg Israel verfällt dem Gericht. Das ist die harte, die klare, die unmissverständliche Ankündigung, die wir hier in unserem Text vorfinden. Und bei der Ankündigung ist es ja nicht geblieben, das wissen wir. Juda und Israel sind zertrampelt worden und nichts ist mehr übrig. Und selbst wenn jemand auf den Nahen Osten zeigt und sagt, ja, aber, was entgegnen wir dem? Also bei aller berechtigten Wertschätzung, aber dieses Gemeinwesen zwischen Gaza und Golan, soll das der kostbare Weinberg des Herrn sein? Also der wäre ja in geistlicher Hinsicht noch verkommener und verrotteter als der, von dem wir eben gelesen haben. Nein, da machen wir uns mal lieber nichts vor. Das Israel, das wir aus dem Alten Testament kennen, das Volk, das Gott wie einen wertvollen Weinberg gehegt und gepflegt hat, das gibt es nicht mehr. Das ist in den Tiefen der Geschichte versunken, für immer. Aber vielleicht kommt ein anderer und stellt eine wirklich ernsthafte und besorgte Frage. Wie können denn all diese furchtbaren Ankündigungen und Tatsachen vereinbart werden mit Gottes Verheißungen, mit seiner Treue, mit seiner Verlässlichkeit? Ist denn Gott nicht treu? Was wollen wir darauf antworten? Die Antwort muss und kann nur lauten, Gott ist treu. Unglaublich, das zu bekennen, wenn wir von Zerstörung und Untergang lesen und reden. Aber doch ist es genau so. Denn wenn der ganze Weinberg auch vernichtet wird, eins bleibt. Eins wird nicht angetastet. Der Weinstock. Der Wurzelstock in der Erde. Die Grundlage, aus der das Volk Gottes erst emporwächst. Die Basis, auf der alle Verheißungen Gottes beruhen. Der Same, den Gott vor aller Zeit gelegt hat. Jesus Christus. Christus. Und das ist das Wichtigste. Das ist das Einzige, was überhaupt zählt. Denn ohne Christus nützen alle religiösen oder nationalen Institutionen, alle Traditionen, alle Größe, alle Macht und Einfluss in der Welt gar nichts. Ohne Christus und losgelöst von Christus und seinem Wort ist das alles nichts wert und verdient es, niedergerissen und zertrampelt zu werden. Ja, liebe Gemeinde, wenn auch diejenigen zu Recht erschrecken müssen, die ihr Haus auf Sand bauen und ihr Heil außerhalb Christi, außerhalb seines Wortes suchen, so darf doch jeder, der Christus glaubt, der ihm vertraut und von ihm alles erwartet, auch im heutigen Predigtext Trost finden. Alle, die angefochten sind, weil sie sich ihrer Schwachheit bewusst sind, weil alles in ihnen und um sie herum so klein und machtlos wirkt, weil Unsicherheiten, Rückschläge, Zusammenbrüche drohen, sie alle dürfen eins aus dem Text mitnehmen. Wenn auch der Weinberg verwüstet wird und verödet, der Weinstock bleibt. Der gute Weinstock, den Gott eigenhändig gepflanzt hat, der kann nicht zerstört werden. Denn dieser Weinstock, der ist ja selbst Gott. Christus ist der wahre Weinstock. Und dieser Christus, der Herr, von dem heißt es in einer Bekenntnisschrift, einer Reformierten, die vielleicht weniger bekannt ist, dem niederländischen Glaubensbekenntnis, an einer Stelle, dass er ein ewiger König ist, und jetzt kommt's, der niemals ohne Untertanen sein kann. Christus kann niemals ohne Untertanen sein. Sein Volk besteht mit ihm ewig. Und Christus ist ein guter König, der sich um die Seinen kümmert, der sie versorgt, der sie beschützt, der sie tröstet und der sie fest und aufrecht bei sich hält, selbst wenn um sie herum alles einstürzt. Trauern wir darum nicht um den zerstörten alten Weinberg Israel, sondern freuen wir uns vielmehr, dass wir in Jesus Christus durch Glauben etwas viel Besseres besitzen dürfen. Ein neues Israel. Ein Reich, das niemals zerstört wird, das niemals endet. Ein Leben in Ewigkeit. Eine Gemeinschaft, die niemals zerbricht. Wer durch Glauben als Rebe am Weinstock Christus hängt, der hat an all diesen herrlichen Dingen vollen Anteil. Vollen Anteil. Und der bringt in Christus und im Vertrauen auf das, was Christus für uns getan hat, auch die Früchte, die Gott gefallen. Und wenn dann die große Weinlese beginnt, wenn der Weingärtner kommt, um die Trauben zu begutachten, dann bitte an ihnen keinen Makel finden. Denn sie kommen aus einer guten Wurzel. Nicht aus unserer verdorbenen menschlichen Natur, sondern aus dem Glauben in Christus. Und nur Christus. Amen.